Moin, Servus und Hallo, ihr Fischerspritzes, ihr Petri Jünger und Angelverrückten. Herzlich willkommen zu Butter bei die Fische, zum Podcast rund ums Angeln. Von und mit Christopher Holzi Holz. Ja, herzlich willkommen, Leute, bei Butter bei die Fische, der Angelpodcast. Nicht Deutschlands erster Angelpodcast, aber ich glaube, viele gibt es noch nicht. Was wollen wir hier machen? Wir wollen über alles rund ums Angeln reden, um Angelstories, über Erfolgsgeschichten, um Köder, Nicht-Erfolgsgeschichten natürlich auch, Urlaube. Wir wollen einfach Spaß haben und ja mal in den Kern des Angelns gucken und ja das ein oder andere mal rausfinden oder für euch auch Neues finden oder völlig egal. Wir wollen uns einfach ein paar Geschichten erzählen, alles rund ums Angeln, wie gesagt. Oder auch mal um Butter, weil es heißt ja Butter bei die Fische. Für wen soll das Ganze sein? Für alle Angler, auch für Nicht-Angler oder auch für Angler, die es mal werden wollen oder gar nicht sein wollen. Völlig egal. Also hört einfach rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir werden es bestimmt haben. Ja, ich will das hier das Ganze nicht alleine machen, sondern jedes Mal habe ich mir einen, ich sage es mal, Gastangler eingeladen. Mal vielleicht auch kein Angler, vielleicht auch mal einer, der negativ übers Angeln redet. Heute habe ich meinen Mr. Miyagi des Angelns, so möchte ich ihn mal nennen, dabei. Er hat mich zum Angeln rangeführt. Er ist einer meiner besten Freunde und der, der mich zum Angeln geführt hat. Ich habe nur mal ganz kurz, vielleicht um seinen Lebenslauf zu beschreiben oder damit ihr eine Vorstellung habt, wer das ist. Den Namen verrate ich gleich. Ein paar Wörter zu ihm. Er ist Angler, Jäger, Lehrer, Doktor der Biologie, Ehemann, vierfacher Vater, erster Vorsitzender in unserem Angelverein, Aquarianer, Wohnwagenbesitzer, Hausbesitzer, Gärtner, Heimwerker, in einem früheren Leben auch mal Schlauchbootfahrer gewesen, Frauenschwarm und auch früher mal Fußballer. Herzlich willkommen, Benni.
Hallo, Holzi.
Ja, Benni, es ist, glaube ich, auch dein erster Podcast.
Ja.
Von daher, für uns beide Neuland und wir schauen mal, was hinterher dabei rauskommt.
Ich bin gespannt.
Ja. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, Benni, du hast mich zum Angeln gebracht. Die ersten Schritte sozusagen. Kannst du dich vielleicht sogar noch, also ich weiß es, aber unser erstes Angelerlebnis erinnern? Möglicherweise, also das erste, nachdem ich meinen Angelschein gemacht habe vielleicht? Dazu muss ich kurz sagen, also wir beide sind aus Einbeck und wir sind im Fischereiverein Einbeck, ein super toller Verein hier, da kommen wir später nochmal zu. Ich weiß es noch, beziehungsweise ich habe mir Gedanken gemacht, es war ja ungefähr so vor 15 Jahren in etwa und wir waren Hechtangeln am 1. Mai zur Hechtsaison. Wir waren bei uns an der Leine, ein kleiner Fluss, kennt man so in der Mitte Deutschlands und mit der Stellfischroute waren wir los. Und so, ja, morgens um 9 hat der Hecht gebissen. Ich habe dann angeschlagen, hatte ihn dran und dann, fällt es dir noch ein, vielleicht?
Ich überlege gerade, waren wir unten bei Volks?
Ja, genau.
Okay.
Und dann gab es so einen Schrei, dachte, Mist, der ist weg, verdammte Kacke.
Ja.
Und dann kam er zurück.
Stimmt. War das in der tiefen Kurve?
Nee, an dem schnellen Wasser sozusagen. War fast so ein Strömungshecht, könnte man fast sagen.
Da, wo der kleine Bach eingelaufen ist, an der Pferdekoppel.
Ja, genau.
Ja.
Und dann brülltest du, er kommt zurück, warum auch immer. Also das gleich beim ersten Hecht. Und er hat dann angebissen, nochmal auf den toten Köderfisch. Und dann, bumm, war er dran. Und ich hatte meinen ersten 70er Hecht. Darauf sind wir hinterher ein Trinken gegangen. Und deswegen stoßen wir jetzt auch mal an. Wir haben schönes Bier. Vorsicht, Reklame, das muss man ja immer dazu sagen beim Podcast. Wir kommen aus Einbeck und wir trinken natürlich auch Einbecker Bier, weil es schmeckt. Prost.
Prost.
Ja, also so viel zu meinem ersten Angelerlebnis. Benny macht das Ganze schon viel, viel länger. Also er hat mir vieles beigebracht, da kommen wir auch vielleicht nochmal, schrammen wir gleich nochmal dran vorbei. Benny war mal, das muss man sagen, ich sitze hier vor einem deutschen Meister im Angeln. Vielleicht sagst du mal was dazu.
Ja, das war damals mit der Jugend. Also es hat ein Mannschaftstitel, das muss man dazu sagen. Zum Einzeltitel hat es nie gereicht. Aber wir sind mit der Mannschaft deutscher Meister geworden. Das war 1998.
Ja, gerade bist du alt.
Ja, am Ende meiner Jugend. Der krönende Abschluss. Genau, das war eine ganz schöne Zeit. Also da sind ja auch viele aus der Jugendgruppe, da hast du gesagt, kommen wir noch drauf, die heute mit mir im Vorstand arbeiten, nach wie vor nach 20 Jahren immer noch, ja, der Kontakt da ist und es macht Spaß.
Ich habe auch, also ja, wie ihr gerade schon sagt, wir sind auch, gut, in der Jugend war ich früher nicht dabei, aber wir haben immer noch eine große Gruppe an Jungs und Anglern, die hier und Freunden, die das regelmäßig betreiben. Es ist Gott sei Dank so geblieben. Und wie ich gerade schon vorgelesen habe, Benjamin macht sehr vieles. Angeln gehört, glaube ich, zu seinem größten Hobby. Ist nach wie vor
ja,
so.
Ja.
Aber fragt man sich, hast du denn überhaupt noch Zeit zum Angeln, nach dem, was ich gerade alles vorgelesen habe?
Ehrlicherweise tritt das Angeln oder das wirkliche Angeln, das heißt am Wasser sein und in Kontakt mit Fischen kommen, leider sehr, sehr in den Hintergrund. Es ist wirklich reduziert eigentlich auf Urlaube. Und was aber das Ganze wieder rund macht, durch meine Kinder komme ich wieder ans Wasser. Das heißt, die drängen mich jetzt schon dazu, Mensch, Papa, wir müssen mal wieder, wir können mal wieder. Und dadurch kommt man jetzt wieder ans Wasser, was man sich vorher vielleicht nicht so freigeschaufelt hat. Und ja, das macht's rund.
Gibt es da schon irgendwelche großen Erfolgserlebnisse bei den Jungs? Also man muss dazu sagen, sie sind noch also unter 10 Jahre alt alle.
Genau. Ja, ja, wir hatten letztes Jahr ein Erlebnis, da war mein ältester Sohn 7 und wir waren an der Ostsee, an einem See von einem Freund, sind ins Angelgeschäft gefahren und sie durften sich jeder einen Angelköder aussuchen. Durften mal durch die Regale schauen und haben ja hier und da gesehen und geschaut und haben sich dann für so einen kleinen Barsch entschieden. Er war so 4 bis 5 Zentimeter lang, relativ natürlich gefärbt, braun-schwarz, also relativ unscheinbar eigentlich. Und der sollte es aber sein und ja, dann hat sich mein Sohn den an die Forellenspinnrute gemacht und hat alleine losgelegt vom Boot aus und hat es geschafft, innerhalb von einer Dreiviertelstunde 2 Hechte zu fangen, 84 und 86 Zentimeter an der Forellenspinnrute und die ohne jegliche Hilfe quasi bis zum Kescher zu kriegen. Ja,
sehr geil.
Der Junge ist den Tag einen halben Meter gewachsen, das hat Spaß gemacht. Das war, glaube ich, der größte Erfolg und das sind die Erlebnisse, glaube ich, die man auch braucht, so als Jungangler. Das wird er nie wieder vergessen und ich glaube, da ist der Virus dann endgültig übergesprungen.
Und auch wenn ich damals schon ein bisschen älter war, also ich glaube, ich war 19, 20 oder so, als ich angefangen habe mit dir, ungefähr,
ja,
21, da hatte ich halt auch diese Erlebnisse. Immer mit Benny, deswegen auch mein Mr. Miyagi, also er hat es vorhin schon gesagt, wir haben uns immer, also das erste war Hechtangeln, ich sage, ich möchte einen Hecht fangen, wir sind losgegangen, er hat gesagt, ich zeige dir, wie du einen Hecht fängst, ich habe einen Hecht gefangen, ich möchte einen Karpfen fangen, wir sind da irgendwo hingegangen, komm, Karpfen fangen, ich habe einen Karpfen gefangen. Und so ging es mal weiter. Also ich habe im ersten Jahr viele Zielfische gefangen. Er hat mir vieles beigebracht, von Knoten bis so und so macht es. Man muss auch sagen, immer leicht hat es auch nicht mit mir. Es
natürlich, ne? So einen Jungangler an die Materie ranzuführen, das kostet Nerven. Aber du warst ein guter Lehrling und hast das relativ schnell auch versucht, alleine zu machen mit allen Tiefen, die dazugehören und manchen Knoten, die sich nicht lösen ließen. Aber du hast dich da reingebissen.
Ja. Einige Stunden an der Rolle gesessen und wieder ein paar Rücken aufgeknotet und so weiter. Aber mittlerweile klappt es eigentlich ganz gut. Das war so ein bisschen damals. Und apropos, nee, ich komme nochmal zurück auf die Forellenspinnrute,
ja,
die deine Söhne mittlerweile auch stark benutzen. Ich habe noch so eine Geschichte im Hintergrund von dir. Fand ich eine deiner spektakulärsten Drills, die ich je mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es die kleine Forellenspinnrute war, aber sowas ähnliches. Wir saßen auf dem Boot an einem See bei Eckernförde. Am helllichten Tag um 12 Uhr, du hattest einen kleinen Barsch, glaube ich, als Köder vorne dran. Und dann hat was angebissen. Das war der Aal.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil man mit allem rechnet, aber nicht mit einem Aal. Der hatte, glaube ich, weiß nicht, über 90 Zentimeter, 96, glaube ich, ganz genau. Gewicht weiß ich nicht mehr. Aber ein Hammer. Der Sonne schien wirklich mittags um 12
Uhr. Es war 25 Grad oder es war Schweinewarm.
Und wir haben so, da war ja, der See 3-4 Meter tief, so ein paar Steinpackungen, haben eigentlich mit einem größeren Barsch gehofft oder mitgerechnet. Und dann hat dieser Aal gebissen. Das war ja eine ganz besondere Route für mich. Es war nicht die Spinnroute.
Ja, okay.
Das war eine Route, die habe ich als kleiner Junge mal von meinen Eltern am...
Ich trinke noch mal kurz.
Ne? Ja, Prost. Ich auch gleich. am Gardasee bekommen. Da war ich selber, glaube ich, 10, 11, 12 in dem Dreh. Die hatte ich immer noch. Und mit dieser Route habe ich meiner Frau auch den Hochzeitsantrag gemacht.
Ach, oh, das wusste ich nicht mehr.
Und genau, mit dieser Route habe ich diesen Aal auch gefangen. Also,
das ist stark.
Dafür geeignet.
Wie war das bei dem Hochzeitsantrag, wenn du es erzählen willst?
Ja, klar, gerne.
Vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja draußen auch angesprochen, wenn er es mal machen möchte.
Ja, ne, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ich bin nun seit Jahrzehnten bald dem Angeln verfallen und wir waren damals am Bannwaldsee, also im Allgäu, bei Füssen auf dem Campingplatz. Und ich hatte vor dem Urlaub schon gedacht, okay, das ist der Urlaub, wo ich einen Antrag machen will. Und meine Frau ist ja sehr vernarrt in Schlösser und Märchen und so weiter. Und wenn man auf diesen Bannwaldsee hinausfährt mit dem Boot, hat man von dort aus Blick auf das Schloss Neuschwanstein. Und wir sind mit dem...
auch schön für viele Chinesen und Asiaten.
Genau.
Also das ist jetzt nicht, dass das hier falsch rüberkommt, also, aber es ist halt so.
Genau, also das Schloss Neuschwanstein ist selber sehr überlaufen, aber auf dem Bannwaldsee hatte man seine Ruhe und konnte aus sicherer Entfernung das Ganze beobachten. Wir sind auf jeden Fall mit dem Schlauchboot raus. Ich hatte alles ein bisschen vorbereitet.
Schlauchbootfahrer, ich erwähnte es
kurz. Genau, genau.
Viele Dinge sind auf Schlauchbooten passiert.
Unter anderem dieses, ja. naja, wir sind rausgefahren und dann habe ich meiner Frau gesagt, sie soll doch bitte mal die Augen zumachen. Und ich habe diese kleine Rute, die in meinen Rucksack passte, rausgeholt, habe an die Schnur vorne 2 Ringe gebunden, habe sie ins Wasser gelassen, 3-4 Meter tief und habe so getan, als wenn ich angle. Und dann hat meine Frau die Augen wieder aufgemacht und war ganz entrüstet. Ich dürfte doch hier gar nicht angeln, hier wäre ein Naturschutzgebiet, das ist nicht erlaubt. Ja, dann willst du auch mal. Und dann hat sie die Rute genommen und mehr oder weniger etwas wütend schnell wieder hochgekurbelt. und am Ende kamen diese beiden Ringe dann zum Vorschein aus dem Wasser. Und ja, ihre Augen wurden groß. Ich habe daraufhin den Antrag gemacht. Erfolgreich. ja, und das verbindet mich dann mit dieser Angel, mit der ich unter anderem auch den Aal gefangen habe.
Sehr stark. Man sieht auch, also Bennys Knoten halten, ja?
Ja.
Also deswegen, ich habe auch meine Knoten, die ich von ihm gelernt habe, halten tatsächlich die meisten Fische aus. Ich sei denn, ich habe irgendeinen Mist gebaut. Sehr schöne Geschichte. Wir haben auch so ein paar, oder ich habe ein paar Kategorien vorbereitet. Wir wollen ja... also natürlich immer über Angeln reden, aber es soll ja auch mal so ein bisschen was Wiederkehrendes sein, auch mit den nächsten Gästen, die dann dazukommen. Vielleicht sagt ihr aber auch, es soll immer mit Benjamin passieren, weil ihr ihn so geil findet. Ja, dann versuchen wir das einzurichten. Uns trennen momentan halt nur so 600 Kilometer, aber ja, mein, was soll's, dann ruft er halt an. Also von daher, auch das kriegen wir hin. Deswegen will ich euch schon mal sagen, wenn ihr Kritik zu der Sendung habt oder ihr möchtet irgendwas loswerden, irgendwelche Themen, die wir mal behandeln sollen, die ich mal mitnehmen soll, scheißegal was, schreibt mir einfach. Und zwar, es gibt auf Instagram habe ich einen schönen Kanal und zwar, der heißt, wie es kann es auch anders sein, butterbeidiefische.podcast. Also einfach so, wie man es schreibt, Butter wie die Butter, bei und die Fische. Podcast. Das gleiche gibt es auf Facebook oder ihr schreibt mir gerne eine Mail an bbdf@angel-podcast.de. Wenn ihr auf die Instagram-Seite schaut, da schreibe ich das auch immer rein. Da könnt ihr auch Fotos hinterher sehen. Da werdet ihr den Benny vielleicht mal sehen, wenn er nachher mitmacht. Das schauen wir mal. Mich kennenlernen, die Köder, die wir hier ab und zu mal zählen. Auch da werdet ihr mal wieder Fotos finden. Also einmal wiederhole ich es noch. Die Mailadresse bbdf@angel-podcast.de. BBDF steht natürlich für Butter bei die Fische. Dann unseren Instagram-Kanal butterbeidiefische.podcast und das gleiche gilt für Facebook butterbeidiefische.podcast. So, dann haben wir das auch gemacht, weil das ist jetzt die weil das fällt jetzt unter die Kategorie Fishing for Compliments, habe ich es mal genannt. Also, okay. Gebt mir eure Komplimente oder auch nicht. Shitstorm, nehme ich alles. Hauptsache, ihr macht was draus und ihr schreibt mir. Auch du kannst das tun, Benny. Aber ich muss dazu sagen, der Benjamin ist nicht so Social Media affin, leider. Ist immer ein bisschen schwierig mit ihm. Aber ist trotzdem ein guter
Schlauchbootfahrer.
Halt. Die haben mit Social Media nicht so viel zu tun. Da ist immer wenig Netz auf dem Schlauchboot. Gut. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal zu der nächsten Kategorie kommen. Und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal Erfolgsköder. Ja. Und zwar, Erfolgsköder, was bedeutet das? erstmal mein Gast natürlich, Entschuldigung, der Gastangler, was dann der Benny heute ist, und ich, wir haben jeder einen Erfolgsköder mitgebracht, den wir besonders gerne mögen. Ich kündige jetzt schon mal an, für alle der Leute, die mich draußen verklagen wollen, weil wir hier Köder vorstellen, irgendwelche Namen nennen, wir machen jetzt Reklame, ja, auch wenn das natürlich Schmarrn ist, ihr wisst es alle, aber die Köder haben nun mal Namen und wir werden die kurz vorstellen, jedes Mal gibt es was anderes. Vielleicht gibt es dazu auch eine Geschichte. Ich würde erstmal anfangen mit dir, Benni. Was hast du nur mitgebracht?
Ja, ich habe hier zwei Köder mitgebracht, die sich eigentlich nur in ihrem Aussehen unterscheiden. Es sind Barschimitate. Einmal ja sehr natürlich gehalten, so in braun, Grautönen. Ein Barsch, 14 cm groß, 35 Gramm Gewicht.
Gummi oder sind
das? Aus Gummi. Hat jeweils so zwei tiefe Einschnitte, das heißt, er bewegt sich im Wasser sehr, sehr natürlich. Man kann ihn auch sehr einfach führen.
Man macht jetzt die Packung mal auf, übrigens, ja. Benjamin ist so ordentlich, der packt die immer nämlich hinterher wieder ein.
Ja, und die Winterpause, ich muss ihn mal wieder fühlen, es geht bald los. Der 1. Mai steht vor der Tür.
Ja, richtig. Natürlich werdet ihr später in diesem Podcast, das macht aber überhaupt nichts, wir können ja nicht immer zeitlos bleiben. Also wir sind kurz vor der Hechtangelsaison, muss ich dazu sagen. Ja.
Also und dieser Barsch lässt sich einfach mit ganz wenig Aufwand perfekt im Wasser führen. Er hat eine unglaubliche Lockwirkung, wie gesagt, einmal diese eher natürlichen Farben und einmal so ein bisschen Schockfarben. Es geht ins Gelbe, Grellgrüne, selbe Größe. Und ich habe die im letzten Jahr von einem Freund entdeckt.
Sag ruhig die Marke dazu. Also ja, das können wir ja sagen, weil wir haben ja gesagt, wir machen jetzt Werbung. Ja.
Genau, das ist von DRM FZ. Genau, und ich habe den von einem Freund.
Natural Perch steht drauf. Entschuldigung, das möchte ich nur ganz kurz. Bitte.
Die Ergänzung muss sein. Ja. Ich habe das vom Freund letztes Jahr kennengelernt, den Köder. Habe mal in seine Kiste gegriffen und den auch an der Ostsee in einem See. Der hat so 84 Hektar ausprobiert, das Wasser war relativ klar und der Erfolg war einfach bombastisch. Man hat innerhalb kürzester Zeit viele Hechte gefangen und das Schöne war, richtig große. Also der See selber hat einen sehr guten Hechtbestand, aber man hatte das Gefühl, dass man mit diesem Köder wirklich nochmal die größeren rausselektiert. Und es war einfach genial zu sehen, wie die Hechte auch in diesem klaren Wasser hinterhergeschossen sind. Selbst diese etwas grelleren Farben waren bei dem klaren Wasser der absolute Hit. Und das Tolle an dem Köder ist, er ist sehr widerstandsfähig. Das heißt, er hat einige Hechte ausgehalten. Das Stahlvorfach ist so eingearbeitet, dass es nicht irgendwo ausschlitzt, ausreißt und man das Gefühl hat, nach dem zweiten Biss, der Köder fällt einem auseinander. Das ist alles so solide verarbeitet, dass er schon einige Hechte ausgehalten hat und macht Spaß.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein Ködersammler, ehrlich gesagt. Also der Benny hat gar nicht, also im Gegensatz zu mir, obwohl ich das, Benny weiß, was ich meine, meine Kisten sind proppevoll, wahrscheinlich drei Viertel davon noch nicht mal gefischt. Die habe ich tatsächlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht schenkt er sie mir hinterher. Wir schauen mal.
Das verhandeln wir noch.
Nein, alles gut. Aber die habe ich tatsächlich nicht. Sehr coole Geschichte. Die kannte ich noch nicht. Mein Erfolgsköder ist Percy the Perch von Westin. Warum mein Erfolgsköder oder den? Vielleicht noch nicht mein Lieblingsköder geworden. Allerdings insofern doch der Lieblingsköder, weil ich mit dem meinen ersten Meterhecht gefangen habe. Letztes Jahr beim Schleppen und der ist so, es ist ein Fire Tiger, ist die Fire Tiger Variante davon. Ich glaube, was hat der, also 20 Zentimeter, ne? Ich glaube sind die 20, 22, hat exakt 100 Gramm Gewicht, also schon relativ viel.
Ja.
Ist Low Float, also ein bisschen auftreibend und läuft so etwa beim Schleppen maximal 3 Meter, aber eher ein bisschen eher auf 2 Meter. Also ist ein guter Köder für Sommer und für Frühjahr und Sommer. Hat eine leichte Trauchschaufel, also ist das Wobbler-Format davon. Und Benni, wie ich dir hier zeigen kann, hier hat er hinten, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken.
Oh ja.
Da überall seine Zähne reingehauen. Also das
der
war
Beweis, ja.
Der war schon ordentlich, der ja, Hecht. Schön. Also war 1,04 Meter am Ende. Und seitdem habe ich zwar kein Hecht mehr mit dem Köder gefangen, das muss man auch sagen. Vielleicht war es auch Zufall, aber auf jeden Fall für mich ein besonderer Köder. Also Percy the Perch, eine gute Wahl, denke ich. Aber es werden in den Sendungen auch noch viele andere kommen von Savage Gear, von Uli Bayer und so weiter und so weiter, um das nur mal kurz zu sagen. Aber ja, wenn ich was vorstellen soll für irgendwelche Firmen, meldet euch einfach, kein Problem, solange ich hinterher testen darf.
Holzi testet, genau.
Werbung mache ich gerne. So, aber ich habe ja vorher gesagt, wir machen Werbung. Von daher ist alles gut. So, das war die Kategorie Erfolgsköder. Benni, jetzt habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Das muss ich tatsächlich mal ablesen. So ein paar kleine Fragen an dich. Okay. Einfach nur mal so ins Blaue rein. Ja. Dir wird ein Angelurlaub geschenkt, ja? Also deiner Wahl, und du könntest aussuchen, wohin er geht. Was wäre dein Ziel und warum? Was sollte es sein? Was fehlt dir noch so auf deinem Radar, sage ich mal?
Was mir auf meinem Radar fehlt, wäre tatsächlich ein erfolgreicher Norwegen-Urlaub oder Fjordangeln. Ich habe das einmal relativ amateurhaft getestet, muss ich sagen. etwas unvorbereitet. Es war die Hochzeitsreise. Wir sind mit dem Wohnmobil über Schweden nach Norwegen bis nach Bergen, war noch an einigen Fjorden. Und ich habe hier und da auf so einem Campingplatz auch kein Schlauchboot, aber ein Ruderboot benutzt. Bin auf die Fjorde hinaus in dem Denken.
Aber ohne Echolot nehme ich an.
Ohne Echolot.
Ja, er meint immer, er könnte es auch ohne so ein Zeug. Das glaubt er immer nicht.
Irgendwas, dass man zwischen arrogant und amateurhaft.
Ein bisschen Technik brauchen wir manchmal schon. Ja, ja, also gerade in Norwegen. Entschuldigung. Ja, aber bitte.
In diesem Denken, sobald man im Fjord ist, hat man Fisch. Und man hat diesen Köder runtergelassen, hat da irgendwie nur endlose Tiefe. Ich habe tatsächlich nichts gefangen. Nichts. Ich habe drei Makrelen an meiner Oberfläche gesehen, den verzweifelt noch hinterhergeworfen, auch die bissen nicht. Das war eher frustrierend. Und da hätte ich schon mal Lust und Laune drauf, dass das nochmal erfolgreicher irgendwann ablaufen könnte.
Und was wäre dann dein Zielfisch am liebsten? Also wenn du so von Norwegen, von den Fischen, was wäre es?
Da wäre ich doch tatsächlich beim Dorsch. Also ich hätte Lust, mal so einen richtig großen Dorsch zu fangen, nicht in der Laichzeit so einen irgendwie, ne, mit Laich gefüllten, sondern einfach so wirklich einen richtig stramm im Sommer.
Da bin ich völlig bei dir. Mir ist auch gar nicht so, ich meine, viele von euch werden sagen, Heilbutt, Heilbutt, Heilbutt. Ich wäre auch für den Großdorsch. Vielleicht, man muss dazu sagen, wir fahren öfters zur Hochsee, zum Hochseeangeln auf die Ostsee. Ja. Also Benni und ich nenne jetzt und Björn und Marco, und die werden vielleicht auch nochmal vorkommen in diesem Podcast. Völlig wurscht. Aber also diese Jungs, wir sind eine größere Truppe von 8 bis 10 Leuten, die häufiger mal zur Ostsee fahren, wie auch in zwei Wochen, in einer Woche ist es jetzt nur noch.
Ja.
Und dann machen wir unsere Hochseefahrt vom Fischereiverein, und wir sind halt einfach doch schon ganz schön dorschgeil alle so.
Genau, ne? Und die Metermarke wird dort ja eher selten geknackt. Ich persönlich habe sie noch nicht geknackt.
Auch nicht, bin mal 96
Zentimeter. Ja, ich auch. Ja. 96, da blieb stehen. Das macht schon Spaß, aber da so mal den Meter knacken.
Ich war übrigens auch schon in Norwegen, aber auch da war ich mit Dorsch nicht gut. Ich habe 3 Millionen Tonnen Makrelen gefangen.
Immerhin.
Und viele, viele kleine Köhler, aber ja, oder Seelachse, je nachdem, was ihr möchtet. Aber ja, der ganz große Wurf war es auch damals nicht, trotz Echolot. Aber wir können noch einiges lernen, wie ihr seht. Also ihr und wir und wie auch immer. Jetzt nochmal ab von dem Großdorsch. Welchen Fisch gibt es noch, den du unbedingt mal fangen willst?
Den ich unbedingt mal fangen
will. Gibt es da noch was in deinem?
Ja, auf jeden Fall. Auch da gar nicht so exotisch. Also was mich wirklich nochmal reizen würde, wäre ein Waller zu fangen. Aber auch da nicht jetzt irgendwie den 2,50 Meter aus dem Po oder sonst wo, sondern wirklich hier vor Ort. Also wir haben in der Leine auch einen Welsbestand.
Wir verkaufen übrigens auch Gastkarten, wollte ich nur mal kurz sagen.
Im Einwecker Angelverein nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein.
Ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt in München, deswegen 600 Kilometer, habe ich ja schon gesagt, weit weg. Ich kriege manchmal nicht mehr so viel mit, sorry.
Mitgliedschaft immer gerne, Gastkarten.
Mitgliedschaft immer gerne, selbstverständlich. Genau. Ich bin auch noch Mitglied.
und da würde es mich einfach mal reizen, hier so im heimischen Gewässer, am besten sogar in der Leine, einen Waller zu fangen. Der Maß hat also 80 Zentimeter plus, gerne natürlich mehr. Weil das ist, glaube ich, der größte Reiz. Wir haben in der Leine bei uns sehr viele Bäume, Büsche und so weiter. Und da einen entsprechenden Waller rauszubekommen, erstmal überhaupt zum Biss zu kommen, das hätte nochmal einen Reiz. Und Waller habe ich bisher noch überhaupt gar nicht gefangen. Und
ich auch nicht.
Das wäre was.
Ja, auch noch nicht oft probiert, aber ja. Aber könnte ja auch mal passieren. Ne?
Genau, das vor der Haustür, das hätte was.
Das wäre schon ganz geil, ja. Dann kommen wir auch gleich mal zu deiner Lieblingsmethode. Du bist, also dazu muss ich kurz sagen, Benni ist sehr vielseitig. Er ist von meinem Gesichtspunkt aus ist er sehr stark mit der Fiederroute. Da hat er mir schon leider mich schon sehr oft abgekocht, aber richtig, also auch richtig fies abgekocht, wenn wir zum Eschenangeln oder Forellenangeln mit der Fiederroute in der Leine oder so. Also da bin ich schon sehr oft blass nach Hause gegangen. da ist er sehr gut mit Hechten, glaube ich, habe ich ganz gut aufgeholt so beim Spinnangeln.
Auf jeden Fall,
ist, glaube ich,
Kunstköder
schon.
Bist du vorne.
Ja, glaube ich auch. Ja. Also vor allen Dingen habe ich viel, viel mehr. Das will ja nichts heißen, aber ja, aber was wäre denn deine Lieblingsmethode oder was ist für dich deine Lieblingsmethode?
Also mein Lieblingsangeln ist nach wie vor das Stippen. Das habe ich als Jugendlicher von unserem Jugendwart damals mitgekriegt und ja, das ist so ein bisschen das, was man beigebracht gekriegt hat, das hat sich so festgebrannt, das ist immer noch die Methode. Am liebsten eigentlich an der Leine sitzen, stippen und wenn es gut läuft, dabei eine Hechtrute aufstellen, aber das ist eigentlich meine liebste Angelart.
Ah, okay. Na, da ist auch gut drin, das muss man sagen. Aber naja, wir wollen nicht zu viel loben. Ne? genau, dann und dann hast du den Fisch gefangen. Und welchen Fisch isst du am liebsten eigentlich so? Und wie machst du ihn?
Welchen Fisch am liebsten? Ja, eigentlich viele geräuchert oder auf dem Grill. Also eigentlich da ohne großen Schnickschnack, jetzt keine großen Rezepte und lange in der Küche, sondern ein bisschen Würzen, Alufolie auf dem Grill oder geräuchert. Ja, und mittlerweile habe ich da viele kleine Mitesser.
Was ist das, dein Lieblingsfisch, den du am liebsten räucherst? Was ist es der Aal tatsächlich doch? Oder? Er hieß auch mal Aale-Dieter, muss man sagen. Also Benjamin war auch, der Spitzname von Benny war mal Fisch als Fritz und aber auch Aale-Dieter. Nur mal so nebenbei.
Ne? Ja, Aale, wunderbar, aber ich mag sie eigentlich echt nur bis zu einer gewissen Größe. Ich sag mal so, geräuchert bis zu 60 Zentimeter, super lecker. Alles, was drüber hinausgeht, ist mir ehrlich gesagt zu fettig. Da weiß ich nicht. Mhm. Lasse ich lieber eigentlich die Finger von. Ansonsten so die Klassiker. Forelle, Makrele, aber auch Esche, als es sie noch ein bisschen mehr gab. Ganz leckerer Fisch.
Wir hatten mal, apropos Essen und Fisch, den ekligsten Fisch, den ich mal gegessen habe, bei unserem Kumpel Frank. Unser Kumpel Frank hat einen Angelsee. So. Und hat auch die Lizenz, da Netze aufzustellen als Fischer. Und der wollte uns mal was Gutes tun, dachte er, und hat so einen 35 Pfund Karpfen mitgebracht, ja, ohne den zu wässern. Ich weiß nicht, ob du
ganz. Ich kann erinnern. Mich sehr gut daran erinnern.
Alter, das war der ekligste Fisch, also für mich und die meisten. Ich glaube, du bei dir hast gesagt, ging noch, aber boah, Alter, so einen schlimmen Fisch habe ich noch nie gegessen, ehrlich weißt gesagt.
Du, das waren so Karpfensteaks geschnitten, ja, so richtig Rindersteaks, Riesendinger und. Ja, der Karpfen, der hatte sein gesegnetes Alter, glaube ich.
Die waren, also man hatte die wohl vor 30 Jahren da eingesetzt oder 25 Jahren.
Und, ne. Ich war damals beim Fang sogar dabei, das war höchst spektakulär. Das war Ostern, das weiß ich noch, und wir hatten die Netze gestellt. Und ein Netz stand einfach nicht mehr da, wo wir es hingestellt hatten. Und wir sahen halt, dass da richtig Bewegung drin war. Und dieser Karpfen hatte sich mit 36 Pfund nur mit der Schwanzwurzel in diesem Netz verfangen. Und dann den da rauszuholen, der hatte eine Wahnsinnspower noch. Das war ein Erlebnis und auch haarscharf. Aber
also es macht sowieso mal Spaß, die Fische da auch aus den Netzen zu holen. Ja, das wird natürlich alles schonend gemacht. Wir sind hier wirklich Leute, denen es auch um das Wohl der Fische geht. Also das meine ich ganz ernst, bei allem Spaß. Ja, sollte es jedem Angler gehen, ehrlich gesagt. Ja, kommen wir nochmal zurück. Warum bist du Angler geworden, Benni? Wie kamst du dazu? Und wie, ja. Ja, warum ja. Ist es geworden? Ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe bei mir selber in der engsten Familie eigentlich keinen weiteren Angler. Mein Onkel, der hat mich mit 9, 10, 11 Jahren ein, zwei Mal mitgenommen, mit mäßigem Erfolg. Und
weil dein Onkel vielleicht nicht so gut war, wie du es später warst.
Vielleicht ja. Hat das, vielleicht hat er einfach nur Glück. Pech.
Hört vielleicht nicht zu.
Mal gucken. Genau, ich hoffe.
Also zwischendurch, wenn ihr mal kurz was schlucken hört oder so, oder wir was abstellen, ja, Geräusche lassen sich nicht vermeiden, wenn man zwischendurch mal ein Bier trinkt. Also das will ich nur noch mal ganz kurz für die Leute, die so mit ihrem Audio denken, jetzt haben sie irgendwelche Probleme, das sind wir.
Ja, dann war es eigentlich relativ ruhig und dann bin ich 1994 in die Jugendgruppe gekommen. Das auch über einen Freund. Der war schon ein halbes Jahr in der Jugendgruppe, hat gesagt, Mensch, vielleicht hast du da Lust zu. Ich war immer schon relativ naturverbunden und habe da einfach mal reingeschnuppert und ja, wie man sieht, ich bin hängen geblieben.
Was fasziniert dich denn am meisten am Angeln? Also so, was gibt es, wo du sagen würdest, das zieht mich so richtig rein beim Angeln. Was ist es für dich?
Also das hat sich gewandelt in der Zeit, ganz klar. Also früher waren es wirklich die reinen Fangerlebnisse. Also da, das war schon eine Sucht. Ich weiß noch die ersten Jahre, ich war mit meinem Fahrrad, ich glaube allein 50, 60 Mal im Sommer auf Aal plus Hechtangelstippen. Also ich war eigentlich, sobald die Schule aus war, zu Hause, Sachen gepackt, weg. Und bin im Dunkeln wiedergekommen oder auch erst danach. das war schon eine Sucht zu fangen und Erlebnisse zu sammeln, einfach an den verschiedenen Gewässern, verschiedene Fischarten. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Also mittlerweile ist es eigentlich wirklich mehr dieser Naturschutzaspekt. Also dieses Arbeiten eigentlich hinter dem Angeln, was auch noch dazugehört, was man ehrlicherweise, wahrscheinlich geht es vielen so, als Neuangler oder Jungangler gar nicht so im Blick hat, primär. Aber dieser Naturschutz dahinter, wir haben halt mittlerweile vom Verein viele Artenschutzprojekte, auch die über die Fische hinausgehen.
Ich würde gerade sagen, sehr gute Überleitung, dann kommen wir nämlich mal zu unserem Verein. Und nochmal, Benny ist da der erste Vorsitzende unseres Vereins, ja. Und deswegen, und da gibt es viele Projekte und ja.
Genau, bitte. Genau. Ja. Also das sind also mittlerweile Projekte, die mich erfüllen und wo ich auch wirklich verdammt viel Zeit investiere oder nicht nur ich.
Sag uns gerne mal, welche Projekte, genau. Das ist also, auch sehr interessant.
Wir haben unter anderem im letzten Jahr ein Gewässer neu mit Edelkrebsen besetzt, der mittlerweile in Deutschland ja vom Aussterben bedroht ist durch die amerikanischen Krebse, die wiederum den Krebspesterreger einschleppen. Der führt dazu, dass die heimischen Krebse quasi von einem Pilz befallen werden. Der Panzer weicht auf und sie sterben. So können ganze Bestände innerhalb von ein paar Tagen ausgelöscht werden. Und wir haben ein Gewässer, was sehr isoliert ist, was für den Krebs geeignet ist, haben das auch vom Laves testen lassen und haben dort einen Projektantrag bei Bingo gestellt. Und haben diesen bewilligt gekriegt.
Was ist das? Vielleicht muss man
sagen. Bingo, genau. Die Niedersächsische Umweltlotterie, die hat diesen Projektantrag bewilligt, hat uns in Höhe von über 3.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt, mit der wir jetzt Edelkrebse besetzt haben. Und da sieht man eigentlich dass das Angeln eigentlich viel mehr ausmacht als nur dieses Fischefangen. Also es geht uns auch wirklich um Arten, die einfach im Wasser, am Wasser leben und beim Angeln gar nicht so richtig zu tun haben. Also diese Krebsart hat für den Angler zunächst einmal quasi keinen wirklichen Nutzen, keinen Nutzen. Ja. Wir bewirtschaften diese Bestände nicht, wir entnehmen auch keine Krebse wieder für jeden Sonntag oder so, sondern es ist wirklich.
Was auch mal vielleicht auch ganz lecker wäre.
Der Reiz ist da, aber ne? Varianten lassen sich mal ausprobieren. Aber nee, es ist wirklich einfach so ein Punkt, der einfach dann Spaß macht. Und ja, wie gesagt, der Antrag wurde bewilligt. Es zeigt auch nach außen hin, dass man da wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Das ist eins der Projekte, was wir im letzten Jahr gemacht haben.
Vielleicht das Eschen-Projekt finde ich noch ganz cool.
Seit fünf Jahren gesagt, eigentlich unser größtes Projekt, was wir machen, ist das Eschen-Projekt. Das fing vor 5 Jahren an, da bin ich gerade erster Vorsitzender geworden. Da kam der Landesverband Niedersachsen auf uns zu und hat im Prinzip in Niedersachsen Angelvereine abgefragt, die noch einen Bestand an Eschen haben. Und da gehören wir zum Glück dazu, damals wie auch heute. Die Bestände sind arg zurückgegangen, aber wir haben noch Eschen bei uns. Und wir sind damals halt relativ neu in dieses Projekt reingekommen. Der Landesverband hat uns ein bisschen geleitet und dann kamen 3 Leute vom Landesverband und haben bei uns E-Fischen gemacht. Und zwar sollte das so ablaufen, dass man kurz vor der Laichzeit ins Gewässer geht, mit E-Geräten die Laichfische entnimmt, zum Fischzüchter bringt. Er streift die dort ab und er brütet die Fische und die Elterntiere kommen quasi wieder in ihr Gewässer zurück. Das haben wir im ersten Jahr zumindest den Laichfischfang ganz erfolgreich gemacht, hatten über 40 Elterntiere. Die sind zum Fischzüchter gekommen und dann hat die Erfolgsgeschichte eigentlich schon aufgehört. Es hat nämlich überhaupt nicht funktioniert. Sie haben, sie haben erst nicht abgeleicht und dann auf einmal eines Nachts spontan abgeleicht, ohne dass sie irgendwie in gewissen Becken waren, sondern haben einfach in diesem Helterbecken abgeleicht. Also der Laich war verloren. So.
Keiner mitbekommen.
Genau, keiner richtig mitbekommen. Ja. So. Im nächsten Jahr dasselbe Spiel wieder, nach dem Motto, okay, das war nur Pech, wir machen es ein bisschen anders. Die Fische wieder hingebracht. Diesmal waren die Fische ein bisschen zu früh entnommen und haben sich durch den Hälterungsstress ja nicht weiterentwickelt. Da haben den Laich wieder zurückgesetzt und auch das hatte keinen Erfolg. Und dann waren wir auf dem Stand, okay, was so ein Fisch sich da zweimal schief machen kann, das können wir irgendwie auch. Und haben auch gesagt, jetzt versuchen wir es mal selber.
Ja.
Und haben dasselbe wieder gemacht. Der Laichfischfang als solches hat mittlerweile richtig gut geklappt und haben an einem Fließgewässer einen Bauwagen aufgestellt. Also so eine mobile Zuchtstation im Prinzip.
Ja.
Haben aus dem Fließgewässer Wasser in diesen Bauwagen geleitet und dort über eine Brutrinne laufen lassen und dann wieder
alles
ins Fließgewässer
zurück. Alles durch diesen Bauwagen.
Alles durch diesen Bauwagen. Stark. Hat uns die Stadt Almbeck für diese Zeit zur Verfügung gestellt.
Ein Hoch auf die Stadt Almbeck.
Ein Hoch auf die Stadt Almbeck, genau. Der Stadtarchäologe hat seine Ausgrabung für diese Zeit etwas ruhen lassen und wir hatten den Wagen zur Verfügung. Und ja, da auch wieder ganz viel Zeit investiert, ganz viel Arbeit reingesteckt und hatten dann so um die 40 Tiere und haben sie nach dem E-Fischen probehalber abgestriffen und tatsächlich bei einem Rohknack kam Laich heraus. Wir waren alle schon sehr euphorisch. Christian Lodder, unser Fischmeister von Uni Göttingen, kam dann zum Abstreifen und das Resultat war den Rogner, den wir dort in der Hand gehabt hatten, war ein kleiner Rogner, der gerade noch die letzten Eier abgegeben hatte. Alle anderen waren bereits abgeleicht. Ach, Also das dritte Jahr wieder dazugelernt.
Also man sieht, es ist alles auch nicht so einfach, wenn man Gutes tun will.
Genau, also aber wir mussten uns da verdammt reinbeißen.
Aber Benjamin ist jemand, der bleibt dran, der beißt sich fest.
Nicht nur ich, der gesamte Vorstand.
Der gesamte Vorstand natürlich,
selbstverständlich. Wir sind dran geblieben und haben gesagt, okay, jetzt waren wir so weit, wir hatten das erste Mal Laich von unserer Ilme-Esche in der Hand und haben gesagt, okay, wir machen weiter. Und wir waren dann eigentlich schon dabei, die Anlage abzubauen. Und dann kam ein Anruf von einem Projekt in der Nähe, was einen ähnlichen Ansatz fährt. Und die hatten Laich über. Und dann haben wir diesen Laich bei uns in die Anlage gebracht und konnten an der Hand dieses Laiches schon mal ein bisschen üben. Okay. Das heißt, man muss zweimal am Tag den Laich sortieren. Das heißt, alles, was weiß oder verpilzt wurde, rausnehmen. Man musste dann die kleinen Eschen anfüttern und auch da merkte man, ne, jeder Schritt hat so seine Probleme und auch seine Fallen, die man reintappen kann. Auch das ist bei uns passiert.
Wie viele Leute waren da beteiligt in diesem Projekt? Also wie viel muss man da? Also
wir waren mit Sicherheit 30, 35 Leute, die da regelmäßig dabei waren und da ist keiner mit 10 Stunden davon gekommen. Okay, also da sind, wir haben jetzt ungefähr, sag ich mal, jedes Jahr 500 Stunden, die wir nur für das Eschenprojekt machen, ehrenamtlich.
Ja.
Naja, und wir hatten dann so circa 800 kleine Eschen in unserer Anlage schwimmen. Eines Morgens komme ich dorthin und gucke in die Ilme und die war kakaobraun. Man konnte keinen Zentimeter reingucken. Was war passiert? Es hatte irgendwo im Solling relativ lokal ein starkes Gewitter gegeben. Da waren ein paar Äcker quasi direkt in die Gewässer rein. Und die gesamte Anlage war mit Schlamm zugesetzt. Die Fische ließen sich nur noch im Schlamm erahnen. Und wir haben die in so einer Ruckauktion noch ausgesetzt. Aber ich glaube, auch das war wieder mal Lehrgeld, ob diese Fische hochgekommen sind. Ich bezweifle es, ein E-Fischen dieses Jahr wird es zeigen. So, also das heißt, das dritte Jahr mit noch weiterem Lehrgeld war.
Aber eben, Märchen haben ja meistens ein gutes Ende, nehme ich an.
Das Happy End kommt jetzt. Im letzten Jahr haben wir es das erste Mal geschafft, wirklich aus unseren Eschen aus der Ilme leicht zu gewinnen. Wir haben den Bauwagen wieder sein lassen. Das war eine nette Erfahrung, aber doch zu störanfällig.
Der Archäologe hat ihn wieder.
Genau, genau. Und die Uni Göttingen ist mit ins Boot gekommen, also mit Christian Lodder, und hat gesagt, Mensch, wir haben bei uns Brut drin, wir haben die nötigen Anlagen, wir können Wassertemperatur steuern und so weiter. Und haben nach dem Abstreifen den Laich mit nach Göttingen genommen und einfach ja vom Männern, vom Fach und Frauen da sortieren lassen. Hat uns sehr viel Arbeit erspart und die Fehler müssen wir nicht machen. Ne? Die Leute kennen sich einfach aus und das hat Erfolg gezeigt. Wir haben letztes Jahr 4.000 bis 5.000 Brütlinge erbrütet. Die sind mittlerweile bei einem Fischzüchter in einer Teichanlage. Auch das Umsetzen hat wunderbar geklappt. Und in diesem Jahr haben wir über 10.000 Eier aufgelegt. Die Befruchtungsquote war diesmal nicht ganz so gut. Es gab auch hier und da bisher noch ungeklärte hohe Sterberate. Aber aktuell schwimmen auch jetzt 6.000 kleine Eschen in der Uni Göttingen umher, werden gerade mit Artemien angefüttert und gehen dann auch zum Fischzüchter.
Wann kommen die dann, werden die ausgesetzt?
Genau.
Wie lange braucht's?
Also unser Ziel ist es gar nicht, diese direkt auszusetzen, sondern wir haben das Ziel, das, was wir jetzt 2 Jahre geschafft haben, mindestens 4 Jahre zu schaffen, dann hat der Fischzüchter 4 Generationen Eschen bei sich im Teich. Und diese Eschen mit unserer Genetik, das ist nämlich das Entscheidende, dass die an unsere Gewässer angepasst sind, können dann gestriffen werden. Das heißt, wir können dann wirklich letztendlich massenhaft Jungfische gewinnen. Und wir wollen diese direkt als Brütlinge ins Gewässer bringen. Weil wenn wir jetzt die jungen Fische, die ans Trockenfutter angepasst sind, aussetzen, hat man verdammt hohe Verluste. Das heißt, die sind einfach an Pellets gewöhnt und kriegen diesen Umschwung zu natürlicher Nahrung nicht mehr gut hin.
Okay.
Und das ist im Prinzip das Ziel für uns. Wir haben noch einen Bestand, unsere Genetik auslagern, das heißt, wenn der Bestand durch äußere Einflüsse doch mal zusammenbrechen sollte, dann haben wir die Möglichkeit, unsere genetisch angepassten Eschen letztendlich wieder auszusetzen. Das ist das Ziel. Und wir sind mit dem Landesverband gerade daran, das Ganze vielleicht auch noch auf eine höhere Ebene zu bringen, dass man damit auch wieder andere Vereine beliefern kann und so ein bisschen Pioniercharakter und ja.
Also wie ihr seht, echt, also ich bin beeindruckt. Ich habe selber die Geschichte tatsächlich noch nicht genauso gehört. Es ist schon, ich finde es schon eine herausragende Geschichte, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, euch interessiert auch sowas. Ich weiß ja noch nicht, was euch interessiert. Deswegen weise ich nochmal darauf hin. Fishing for Compliments, unsere Rubrik. Wenn ihr es gut findet, solche Themen, dann schreibt mir einfach auf bbdf@angel-podcast.de. Das ist die Mailadresse. Oder einfach auf Instagram oder Facebook unter butterbeidiefische.podcast. Ja, ehrlich gesagt fand ich super, aber wir wissen ja nicht, also klar, wir wissen nicht, was draußen ankommt, aber wir wollen hier alles reinbringen. Wir sind nicht draußen am Wasser, das kann ja auch mal passieren, theoretisch. Ich wollte es aber erstmal, oder wir wollten es erstmal von hier machen. Wir sitzen hier in einem gemütlichen Wohnzimmer übrigens. Von daher, Benni, hätte noch eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Willst du uns noch mal ein Bierchen holen?
Ja, das mache ich.
Dann leite ich in der Zeit mal über zur nächsten Kategorie. Ja?
Ich dachte, du fragst die.
Ja, ich dachte auch. Es wird jetzt langsam ein bisschen trocken, weil der Benni hat es hier gut eingeheizt. Deswegen, wir trinken einfach noch mal ein. Ich meine, das machen wir ja im Wasser auch oder ihr auch. Von daher so ein, zwei Bierchen am Abend. Wird uns schon keiner verwehren. Genau, also wir haben jetzt schon vieles angesprochen und vieles durch. Ich hätte noch eine Kategorie, Benjamin, oder beziehungsweise auch hätte ich auch ein, zwei Kategorien. Der Benni macht gerade noch das Bier auf und dann kommt er sofort wieder ans Mikro so, zu uns.
Da bin ich wieder.
So, jetzt sagt das nochmal, da bin ich wieder, aber noch sehr weit weg, da ist er wieder. So, sehr geil. Also wir hatten jetzt schon, also wir haben die Biologie besprochen. Ah, wir müssen noch einmal vielleicht erwähnen, der Fischereiverein Almec hat ja eine Homepage, vielleicht wenn man sich mal dafür interessiert und mal gucken möchte.
www.fischereiverein-almec.de. Da werdet ihr über alle Projekte, was wir so in den letzten Jahren, zum Beispiel zur Esche, zum Edelkrebs, aber auch Glasaalbesatz, Lachsprojekt und so weiter, informiert und schaut einfach mal rein.
www.fischereiverein-almec.de. Also, da seid ihr gut aufgehoben. Und, wie gesagt, ihr könnt auch beitreten. Aber es gibt keine Gastkarten mehr. Wie das falsch informiert. Damit erstmal Prost.
Prost.
So. Ist wieder Einbecker. Werbung. Prost. Das wird sich bestimmt wunderbar hinterher anhören. Ich bin sehr gespannt. Ja. Genau, wir machen noch ein bisschen weiter, kommen mal wieder zurück aufs Angeln. Beziehungsweise, mir fällt gerade noch was ein, was ich bei der ganzen Sache vergessen habe, wenn es um das Thema Eschen geht.
Okay.
Wir wollen ja auch, also wir sind ja Angler und wir wissen, dass ein großes Thema ist auch immer das Thema Naturschutz.
Ja.
Auf der einen Seite, was Fische oder was wie du auch jetzt mit dem Eschenprojekt oder mit der Edelkrebsgeschichte machst, das tun wir Angler ja gut für Gutes damit der Natur, der Kormoran.
Oh ja.
Ich möchte ihn tatsächlich nicht außen vor lassen, den Kormoran, weil auch bei uns hat der Kormoran, soweit ich das noch weiß, relativ große Schäden angerichtet. Wie steht es zurzeit in Almec und Umgebung und in Niedersachsen mit dem Kormoran?
Ja. Also, genau, ganz sensibles Thema und ich glaube, wenn man über die Esche spricht, kommt man um den Kormoran nicht drum rum.
Deswegen, das würde ich noch einmal
absolut
aufgreifen.
Es gibt mittlerweile ganz nette Daten vom Landesverband, die ganz klar zeigen, seit dem Zeitpunkt, als der Kormoran in seinen Beständen wirklich explodiert ist, ist die Esche ganz stark runtergegangen und wie gesagt, wir haben hier das Glück, es gibt noch die Eschen, aber in vielen Regionen in der Heide ist die Esche tatsächlich ausgestorben. Da gibt es Fließgewässer, da ist die Esche nicht mehr vorhanden. Und ein großer Faktor ist halt der Kormoran. Wir haben bei uns hier auch verschiedene Kolonien, beziehungsweise in Nachbarvereinen an den Stillgewässern. Und man muss sagen, solange die Winter nicht zu kalt sind, kommen wir hier halbwegs glimpflich davon. Das heißt, es gibt Kormorane, die hier jagen, die auch die Eschen ganz stark dezimieren, aber nicht auf so ein Maß, dass der Bestand jetzt komplett zusammenbricht. Wenn wir aber natürlich jetzt einmal ein, zwei, drei kalte Winter hintereinander kriegen, die Kiesseen bei uns zufrieren, dann weichen die Kormorane auf die Fließgewässer aus und dann haben halt die Eschen keine Chance.
Ach so, sonst jagen also, sie eher auf den
Sonst jagen Seen, sie eher okay. auf den Seen. Mhm. Sie jagen zwar auch in der Leine, aber nicht in der Gesamtzahl, nicht in der Masse. Und aktuell ist es ein Bestand in der Leine, der regelmäßig kommt, der den Fischbestand schon arg dezimiert, aber halt nicht auf Null setzt. Das ist das Glück. Aber wie gesagt, das kann, sobald zwei Winter hintereinander kalt sind, die Seen frieren zu, dann kann so ein Bestand auf einmal auf Null sein und der erholt sich auch nicht mehr. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir unsere Genetik ausgelagert haben. Es gibt so ein paar Untersuchungen, man liest sich ja so ein bisschen rein ins Thema, die zeigen, dass Wiederansiedlungsversuche mit der Esche nicht funktionieren, wenn es nicht die genetisch angepasste Form ist. Das heißt, wenn man irgendwelche Eschen von irgendwo anders herholt und sie dann einsetzt, kann es sein, dass es nicht mehr funktioniert. Ne? Und das ist einfach der Hintergedanke dabei. Wir haben auch eine Kooperation mit der Jägerschaft mal gehabt, so ein Gemeinschaftsprojekt, Kormoranjagd, haben mit 40 Jägern am Wasser gesessen und
Kormoran versucht. Kormoran Blast 2018. Nein, sowas sagen wir natürlich nicht. Nicht, dass die liebe Peter-Veranstaltung hier so weit auf uns ganz, aber ist auch egal. Wir sagen ja nichts Schlimmes. Wir sagen nur das, was wirklich ernst und richtig ist, ehrlich gesagt.
Genau, ne? Wir waren
wir machen Butter bei die Fische. So sieht es nämlich aus.
Genau.
Um das mal kurz aufzuwerfen.
Naja, wir hatten auf jeden Fall relativ mäßigen Erfolg. 40 Jäger, 2 Kormorane hatten wir am Ende. Okay, und man hat gemerkt, wie schwer diese Kormoranjagd ist. Wir hatten also Leute, die lagen komplett getarnt am Ufer, letztendlich guckten nur die Augen heraus und die Kormorane fliegen in 100 Meter Höhe hindrüber und sehen das und fliegen weiter. Also ganz schwer zu bejagen. Ja. Und letztendlich muss man auch sagen, wenn man niedersachsenweit guckt, ist es auch regional nicht zu lösen. Man kann sie hier zwar vergrämen, stellenweise, aber man sieht anhand der Marken immer wieder, es kommen welche aus Finnland, aus Norwegen, aus Schweden. Also es ist eigentlich ein europäisches Problem, wenn man es denn so bezeichnen will, und lässt sich auch nur auf dieser Ebene lösen. Ja, leider Gottes.
Ja, also ihr wisst es ja selber, dass der Kormoran ist ein Problem. Man hat ihn, glaube ich, unterschätzt und hat ihn einfach machen lassen eine Zeit lang. Und jetzt ist er ein großes Problem für uns alle geworden, aber vor allen Dingen für die Fische natürlich. Aber ja, wir sind ja trotzdem betroffen.
Also da auch vielleicht eine Ergänzung. Beim Eschenprojekt, man hat selten die Möglichkeit, mit so vielen großen Fischen hautnah in Kontakt zu kommen. Beim Angeln, man fängt natürlich ab und zu welche, aber beim Elektrofischen kriegt man schon so 20-30% des Bestandes beim Durchgehen mal an die Oberfläche. Und wir haben eigentlich fast keine der größeren Eschen, die nicht irgendwie alte Verletzungen vom Kormoran hatten. Es gibt nicht einen Fisch, der irgendwie Macken hatte oder sogar ganz akute Verletzungen, wo man ganz klar sieht, der typische Kormoranbiss im Nackenbereich.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es wird uns, denke ich, auch noch weiter beschäftigen, immer wieder. Wir haben gerade kurz immer wieder gesagt, wir sind ja jetzt in Almeck in Niedersachsen. Ich werde aber immer rumreisen, sozusagen. Ja, also der nächste Podcast ist schon in Planung. Mal kurz für euch. Ich werde den immer versuchen, am 15. des Monats auf die Plattform zu jagen, die da sind, Spotify, Soundcloud, YouTube. Vielleicht kommen auch noch die eine oder andere dazu, aber wenn ihr es jetzt hört, werdet ihr es ja irgendwo gefunden haben. Also von daher wisst ihr vielleicht sogar mehr. Und nächstes Mal kommt er aus München. Den Gast werde ich noch nicht verraten, aber ich sag mal so, es ist ein konträrer Gast zu dem, den ich jetzt habe. Also was vielleicht die Angelerfahrung angeht. Ja, lasst euch überraschen. Wir sind aber noch nicht am Ende, natürlich nicht. Wir kommen noch zu weiteren Kategorien. Und zwar das Erfolgsrezept, nenne ich es mal. Also, das Erfolgsrezept, ihr sollt ja auch immer wieder erkennen, dass das wiederkehrende Sachen sind. Mein Gast, der kommt, wenn er denn kann, soll eine bestimmte Sache uns erklären. Also irgendetwas, was er beim Angeln macht. Ein Tipp, ein Trick, was jetzt nicht, wir wollen euch ja irgendwas zeigen, was man mit Worten erklären kann. Und ich hoffe, Benny hat sich vorbereitet und hat etwas dabei, ein Erfolgsrezept für uns.
Ja, Holzi, das habe ich. Aber dieser Punkt fiel mir in der Tat sehr, sehr schwer. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken. Und man sucht ja wirklich so nach dieser Wunderwaffe, was noch niemand macht oder weiß. Und kommt da immer wieder ein Punkt und denkt, nee, so besonders ist das doch gar nicht. Es klappt vielleicht.
Spannend, der hat was dabei.
Aber,
ich denke, er hat was dabei.
Ja, ich bin dann doch an einem Punkt gekommen und den hast du vorhin so ein bisschen angesprochen, Ale Dieter.
Ja.
Ich habe früher, das ist bei uns im Verein machen das schon einige, oder wir haben das damals in der Jugendgruppe gemacht, das Aalangeln etwas anders. Man kennt das natürlich klassisch mit der Grundroute im Fließgewässer. Man hat sich irgendwann von der 90-Grad-Stellung weiterentwickelt, dass die Routen doch eher waagerecht am Ufer stehen. Vielleicht wurde auch die Kringel abgebaut und man hat das etwas sensibler gemacht. Das waren ja schon Fortschritte, aber wir haben irgendwann angefangen, mal mit einer Hecht-Stellfischroute auf Aal zu gehen. Und zwar haben wir die Hechtmontage abgebaut und ich habe an die...
Das hat er noch nicht mal mir verraten.
Ja, so manchen Trick gebe ich nicht immer weiter. Und ich habe dann einfach so in der Leine eine 8 Gramm Strömungspose angebaut, dann ganz normales Laufblei und dann eben das Aalvorfach und habe im Prinzip in der Strömung auf den Aal gefischt, aber halt feiner, wie beim Stippen mit der Pose. Oben auf der Pose ein Gummiröhrchen draufgesetzt, wo das Knicklichtplatz drauf hatte und dann die Schnur ins Gummi geklemmt. So, das heißt also ganz fein und wir dürfen bei uns in der Leine mit 3 Ruten auf Aal angeln. Ich habe immer eine, diese Stellfischrute und 2 auf Grund gehabt und diese eine Angel hat in der Regel deutlich mehr gefangen als die beiden Grundruten zusammen. Also an der Methode war schon irgendwas dran. Ich weiß es nicht, ob es die Köderführung unter Wasser ist, dass der Wurm vielleicht etwas lebhafter sich bewegt, ob es vielleicht der Bereich ist mit der Strömung. So richtig erklären kann ich es nicht, aber es ist eine Methode, die mir einfach sehr, sehr viel Aale gebracht hat. Und positiver Nebeneffekt, ich glaube, jeder, der öfter mal auf Aal angelt, weiß, es macht Spaß, wenn man nicht nur an den Horizont guckt und diese Rutenspitzen im Auge hat, sondern auch mal aufs Wasser gucken kann und die Pose wackeln sieht. Ich glaube, an Seen ist das natürlich weit verbreitet mit Leuchtposen auf Aalzuangeln, ganz klar. Aber im Fließgewässer ist es, glaube ich, eher selten. Und mit dieser Hecht-Stellfischroute kommt man halt entsprechend weit raus. Und das war eine Methode, die eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Ehrlicherweise in den letzten Jahren nicht mehr praktiziert, aus Zeitmangel. Aber
wir wissen ja, vierfacher Vater, ja,
ganz da kommt genau.
Man abends noch schwieriger raus.
Aber es kommt wieder.
Wenn die Kinder mitkommen.
Ja.
Also das ist, finde ich, also ein Meistertipp, muss man sagen. Mr. Miyagi des Angelns hatte ich ja schon gesagt. Ich weiß gar nicht, welche Generation das hier hört. Deswegen sage ich vielleicht nochmal, wer ist Mr. Miyagi? Karate Kid gab es früher in den 80ern, 90ern Film. Und da gab es so einen kleinen Meister, den Karate-Meister, der hieß Mr. Miyagi, auftragen, polieren. Die Älteren unter euch, so wie wir, werden es wissen. Und deswegen habe ich ihn einfach, nenne ich auch diese Folge des Podcasts, mein Mr. Miyagi des Angelns. Und der Tipp war schon mal ganz geil, glaube ich. Deswegen, du lässt mich, glaube ich, ein bisschen im Schatten stehen jetzt. Weil auch ich habe mir oder muss mir immer einen Tipp überlegen. Habe auch ein bisschen überlegt. Der Tipp ist nicht ganz von mir und ist auch nicht wahrscheinlich nicht ganz neu. Ich hatte vorhin meinen Köder angepriesen, mit dem ich beim Schleppfischen meinen ersten Meterhecht gefangen habe und dachte, okay, wenn ich den schon mit habe, dann werde ich da auch mein, ja, das, wie soll ich es jetzt sagen, meinen Tipp zum Schleppen abgeben, der nicht ganz von mir ist. Ich war bei einem Angelguiding mit, jetzt ist mir der Name entfallen, verdammt nochmal. Also der Schleppgott, ich komm. Herbert Ziereis, da ist er, Herbert Ziereis. Jetzt habe ich es vergessen. Also Herbert Ziereis hat einen Angelguiding, da habe ich den nicht gefangen, also den großen Hecht. Aber er hat mir einen Tipp gegeben. Und zwar, oder es waren mehrere Tipps, einen verrate ich jetzt mal. Ich hatte vorher die Entfernung unterschätzt oder die Weite, auf wie weit man schleppen sollte. Und was das Vorfach angeht. Also ich hatte vorher mal gedacht, ich habe ganz normal mit einer stärkeren geflochtenen gefischt, davor einen Meter oder anderthalb Meter Hartmono oder Fluorcarbon, also natürlich stark genug. Und er hat mir dann gesagt, achso, und dann halt hinterm Boot so 15, 20 Meter geangelt. Und da wir in Bayern meistens in sehr klaren Gewässern angeln, ist das überhaupt völliger Käse. Und ich habe auch wirklich nicht so viel gefangen, muss ich sagen, beim Schleppen. Seit er mir gesagt hat, schlepp einfach 60 bis 80 Meter hinterm Boot, so weit.
Okay.
Also es muss natürlich der See auch hergeben, das muss man natürlich auch immer sagen, aber die bayerischen Seen sind ja alle sehr relativ groß. Und ich schleppe dann 60 bis 80 Meter hinterm Boot, habe dann auch teilweise die Schnüre mit Meterangabe, also die immer nach einem Meter andersfarbig werden. Und dann 15 Meter Fluorcarbon. Also die letzten 15 Meter sind tatsächlich Fluorcarbon. Es ist hartes Fluorcarbon.
Ja.
Damit, also natürlich besteht die Möglichkeit, dass, wenn man ohne Stahl angelt, wissen wir ja, kann eher passieren. Aber er hat mir auch gesagt, also ich habe damit jetzt auch noch keine Hecht verloren. Ich habe danach einige gefangen. Und ich habe auch bei seinem Angelguiding, das muss ich sagen, es war sehr cool, habe ich, glaube ich, 9 Hechte gefangen oder so und keinen einzigen verloren. Es ist wirklich, also starkes Fluorcarbon, also da sprechen wir von Durchmesser von 45 mm oder 50 mm, ja. Aber die Hechte sehen es scheinbar nicht so wirklich. Also nicht so, wie man es mit der normalen geflochtenen. Und es hat funktioniert. Es hat mir diesen Meterhecht gebracht, es hat mir danach viele weitere Hechte beim Schleppen gebracht. Das ist so mein, also.
Ich saug das gerade auf, weil wir sind in 3 Wochen wieder in Eckernförde an dem See.
Ja.
Und wie gesagt, ja, ich glaube, da sehe ich mich wieder. 15 bis 20 Meter hinterm Boot. Meistens direkter Stahlvorfach und mit meist mäßigem Erfolg. Das werde ich mal probieren.
Dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp.
Oh, ja.
Und zwar, also das ist eigentlich der überragendste Tipp. Auch deswegen habe ich diesen Meterhecht gefangen. Wir waren bei diesem Angelguiding, hat er gesagt, wir fahren erst so um 8:30, 9 los. Wo wir ja normalerweise, wieder reinfahren. Und wir sagen, ja, Hechtrunde vorbei, die erste. Ja. Er sagt, er legt sich lieber ein bisschen hin, weil morgens ist nicht so, er sagt, A, nicht seine Zeit, aber auch eigentlich nicht die beste Hechtzeit. Sobald Nebel ist, sagt er, fängt er nicht. Sobald es morgens Ententeich ist, fängt er nicht. Weil der Wind meistens zwischen 10 und 12 so ein bisschen kommt und das Wasser ein bisschen welliger wird, hinterm Boot kaum noch Blasen beim Schleppen und so weiter. Da fängt er. Er hat gesagt, seine Lieblingszeit ist zwischen 11 und 12 Uhr. Und dann bin ich rausgefahren hier, es war 10.58 Uhr, 5 Minuten später habe ich diesen Meterhit gefangen, seitdem okay. glaube ich dran.
Also der frühe Vogel fängt den Wurm, hier nicht.
Hier vielleicht nicht. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Also ich kann es, also für mich hat es schon Sinn gemacht bisher. Also wie gesagt, kein Nebel schlecht für Hechte, wo es immer so schön aussieht, wenn ich mal denke, ja. ich fahre raus, Nebel, oh geil.
Ich liebe ja auch dieses Glatte. Also ja. wenn das so windstill ist, denke ich, oh, ja. jetzt raus.
Ja. Und wenn man sieht, dass hinterm Boot die Blasen, jetzt Blasen ja. schlägt ja. sozusagen, egal ob du im E-Motor los bist oder im Ruderboot, was auch immer.
Was ist das, die Scheuchwirkung dann? Oder? Ja,
weil okay. die können diese Blasen, das ja. kriegen die mit ja. sozusagen. Und er sagt, ein bisschen Welle am besten, damit diese Blasen auch nicht zu sehen sind oder dieses Boot von den Hechten auch nicht so zu ahnen ist. Mhm. Klar, Motor hast du immer ein bisschen Scheuchwirkung mit dem E-Motor. Aber und deswegen auch dann nochmal diese lange Strecke, also 70, 60, 80 Meter hinterm Boot mit 15 Meter Flugcarbon. Ist natürlich nicht alles immer so teuer, nicht alles so billig, wenn du das abreißt. Aber das ist mein Erfolgsrezept okay. für diese Woche, sage ich mal. Oder für
ich werde dir berichten.
Ich denke, es funktioniert. Petri. Petri. An dieser Stelle schon mal. So, wir, ja, so langsam kommen wir mal zum Ende, aber eigentlich haben wir noch Zeit. Ne, Benni, läuft eigentlich, ne? Läuft. Also wir haben uns ja auch keine Vorgabe gesetzt, ehrlich gesagt. Wir gucken mal, wie lange es geht und wie lange es läuft und wann es Bier alles. was habe ich noch? Genau. Nächste Kategorie hätte ich noch. Okay. Ich nenne sie Holzis Hotspots. Das heißt, wir beide haben ja bestimmt irgendwelche Hotspots, also wo du sagst, da habe ich schon gut gefangen, da würde ich jeden gerne wieder hinschicken und so weiter. Hast du da was? Ich habe vorher nicht gefragt, ehrlich gesagt, er ist unvorbereitet, aber ich hoffe, da gibt's was.
Also ganz spontan kommt mir auch wieder zum Thema Aal was in den Kopf. Ich weiß noch, dass wir mal gemeinsam an einem kleinen Gewässer bei uns waren, das Krumme Wasser, eigentlich ein reines Forellengewässer. So ganz typisch, immer mal ein Gumpen, dann wieder ein paar Kiesbänke. Und in diesen Gumpen ab und zu stehen dort auch ein paar Weiden und die Wurzeln hängen rein. Und da haben wir beide uns mal zu einem Kolk durchgeschlagen, der doch etwas verlassen war. Und wir haben Aale gefangen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube zusammen 16 Stück. Wir konnten jeder nur noch mit einer Rute angeln, in einem wirklich Rinnsal von Bach. Und das ist eigentlich für mich so ein Hotspot-Aal, dieses Gewässer, viel besser als jeder große Fluss oder See.
Das war innerhalb von anderthalb Stunden oder genau. so. Dann war irgendwann was also, vorbei, aber wir haben da, glaube ich, auch jeden Aal rausgezogen. Ich glaube,
da war dieser Kolk auch Aal leer. Ne? Die Forellen haben uns gedankt wahrscheinlich, aber also das war einfach beeindruckend und nicht ganz so starke Erlebnisse, aber hat man doch immer wieder da am Fluss gemacht. Also wenn man so einen richtigen Kolk hat, 5 Aale, 3 Aale, 6, 7, das passiert regelmäßig und das ist für mich so das Hotspot-Aalgewässer eigentlich. Unscheinbar, aber
sehr schön. Was ist mein Hotspot? Holzi, also Holzi, bin ja ich, ne? Also nochmal gesagt, aber ihr habt es schon mitgekriegt sicherlich. Ja, also mein Hotspot, den ich heute vorstelle, ist der große Brombachsee in der Höhe von Nürnberg. Also wahnsinnig guter Hechtsee. Aber auch große Barsche. Ich finde immer, in Bayern gibt es sehr wenig gute Barschgewässer. Also es ist zumindest relativ schwierig, große Barsche zu fangen. Und das war auch der See, wo ich mit dem Herbert Zier erstmal ein Guiding hatte und bin dann danach nochmal hingefahren, weil ich dachte, na gut, so ein Guiding, also erstmal muss ich sagen, das war super, weil er immer gesagt hat, werf da hin und dann fange ich was. Und habe dann überlegt, kriege ich das auch selber hin? Und war dann nochmal, ja, ich glaube, 4 Wochen später und es hat wieder gut geklappt. Also zumindest die Hälfte der Hechte hatte ich, ehrlich gesagt, und richtig schöne Barsche. Also ich habe meine persönliche Bestmarke im Barsch da geknackt mit 44 Zentimeter waren es. Richtiger Brocken. Ich habe einen Zander gefangen nebenbei, obwohl ich gar nicht auf Zander geangelt habe. Und ich glaube, der Zanderbestand nicht so gut ist da, aber das Einzige, was ich da nicht gefangen habe, war auch der Waller, obwohl er auch guten Bestand haben soll. Also fahrt da gern mal hin. Es ist ein bisschen schwierig mit den, das macht es ein bisschen nicht so gut mit den Bedingungen, die mit der Gastkarte verbunden sind. Also ihr dürft nur einmaßigen Hecht mitnehmen, tatsächlich. Mhm. Wie ich dann 10 gefangen habe, das lasse ich jetzt mal außen vor. Kann sich vielleicht jeder selber denken. Weil große Hechte setzt man ja auch zurück. Catch and Release ist vielleicht ein Thema für nächstes Mal. Wir machen das oder wir machen das nicht. Wer weiß. Das überlassen wir mal euch. Naja, auf jeden Fall eigentlich ein schönes Gewässer, aber ihr müsst genau die Angelkarte beobachten und gucken, ob ihr das euch das dann gefällt. Coole Boote gibt es da auch mit Echoloten, alles nicht ganz preiswert, aber es ist ein cooler See. Also wenn ihr viel fangen wollt, ein bisschen Geld mitbringen wollt, dann ist es ein sehr cooler See. Also wie gesagt, der große Brombachsee in der Nähe von, naja, da im Frankenland, Nürnberg und so weiter.
Habe ich eine Frage, wie ja. hast du den Zander gefangen?
Ach so, ja, den Zander habe ich gefangen mit einem, also ich schwöre ja jetzt beim Barschangeln auf diese Cheburaska-Bleie.
Sagt mir ehrlich gesagt nichts.
Ja, das sind, also ganz normal sieht aus wie eine kleine Bleikugel,
ja.
wo praktisch der Wirbel schon eingearbeitet ist.
Okay.
Du kannst den rausziehen, dann hängst du deinen Köder ein und steckst den wieder rein.
Ja.
Und dann, und der Haken, also der Haken wird direkt an diesem, ja, wie soll ich sagen, ist ein Karabiner im Blei reingesteckt. Ja, okay. Und da kommt der Haken drauf.
Okay.
Und der Haken ist dann sehr beweglich. Also alles frei beweglich. Auch der Gummifisch, der dann da drauf sitzt. Okay. Also dann kommt ein kleiner Gummifisch drauf.
Ja.
Und normalerweise sitzt der Gummifisch direkt am Haken.
Ja, ja.
Also und auch an dem Blei dran.
Ja.
Und da ist der aber sehr beweglich.
Okay.
Und dadurch hast du viel mehr Wirkung. So.
Ja.
Und da am Brombachsee war der das Beste, also einen kleinen, so ein 6 cm Gummifischchen da drauf, vielleicht auch nur 5 cm mit 3 bis 5 Gramm Blei, also wenn es dann in den flachen Bereichen ging und dann mit so einer Ultraleichtroute. Ja, und dann hast du die da raus, also einfach nur mit der Faulenzer-Methode eigentlich, ja,
ja,
runtergelassen, zack, einmal eingehauen und boah, so war dran.
Ich muss gerade schmunzeln, du bist da echt deiner Methode treu geblieben. Du warst schon immer unglaublich experimentierfreudig, möchte ich mal sagen. Was Köder angeht, gerade so Kunstköder und so, da weißt du, als du irgendwann mit Dropshot-Methode und was ich was ankamst.
Das mal, wollte mir immer keiner glauben.
Ja, ich wusste noch nicht mal, wie man schreibt. Und also dem bist du anscheinend treu geblieben.
Ja, also ich probiere viel, ich scheitere auch viel, das muss man auch sagen, aber dann gewinne ich auch mal. Also ja,
genial.
Irgendwann, wenn man, ja, es klappt nicht immer gleich mal am ersten Mal.
Meist eher konservativ, aber da.
Ja, ja, aber da funktioniert es ja eigentlich. Ja, jetzt habe ich noch was, hast du irgendwas Anglerlatein? Gibt es irgendwas, wo du mal, hast du vielleicht irgendjemand mal einen Bären aufgebunden? Oder habe ich mal einen Bären aufgebunden? Ich weiß nicht, ich hatte diese Kategorie hier mal vorbereitet, aber ja, gerade fällt mir auch nichts. Oder kennst du jemanden, der dir mal Riesen, wo du weißt, ich komm her, der hat mir mal Riesenanglerlatein erzählt. Mir fällt was ein bei deinem Aal. Du hast vorhin von deinem Aal gesprochen.
Ja.
Und unser Kumpel Marco, was der gemacht hat, der hat sich diesen 90er Aal geschnappt oder 95er Aal,
ja,
wie groß
der ja
war, und hat sich den geschnappt und hat damit ein Foto gemacht oder Selfie gemacht und hat den überall bei Facebook reingestellt, er hätte diesen Aal gefangen. Also das ist für mich noch der stärkste Stück, was mal wo es passiert ist.
Stimmt, stimmt, ja, ja, kann ich mich auch noch erinnern. Ja,
nur
ja,
damit er vor seinen Kumpels angeben kann, so, ich habe einen dicken Aal gefangen, was natürlich nicht der Fall war, weil so ein, der fängt nur 60er. Ja, aber
Anglerlatein schwierig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so in meinem Umfeld ist es eher so ein Mythos. Wüsste ich nicht. Nee, habe ich keine akute Geschichte parat. Ehrlicherweise, nee.
Nö, macht ja auch nichts.
Nee.
Ja, also das ist auch, also ist auch völlig legitim. Aber vielleicht kommt der eine oder andere mal und hat dann auch mal ein bisschen was auf Lager zum Anglerlatein.
Sag mal so, ich habe zumindest noch keinen enttarnt, ne? Wer weiß.
Ja, das stimmt. Also ich glaube ja, zum Thema Anglerlatein.
Meter 4 Hecht?
Nee, den kann ich beweisen.
Okay.
Aber was ich stelle den auch gerne mal da auf Instagram oder Facebook, wo wir nochmal dabei wären. Butterbeidefische.podcast, ja. Da könnt ihr mich besuchen und mal schauen, wer hier so mit am Start saß. Was wollte ich eben gerade noch sagen davor? Ich wollte, wir waren bei Anglerlatein, genau.
Genau.
Was ich glaube, und ich glaube da habe ich mich auch schon mal ertappt, ehrlich gesagt. Wenn man einen ganzen Tag auf dem See hockt, du fährst da 8 Stunden mit so einem Scheißboot rum und schleppst dich zu Tode, ja?
Ja.
Und dann fragt irgendwer, na, wie war's? Und dann sagst du zumindest, naja, 3 Barsche.
Gesehen.
Gesehen, das sagt man dann vielleicht nicht, aber so, ja, du hast 15 Euro für die Angelkarte ausgegeben, bist von Kopf und Fuß mit Sonnenbrand und dann sagst du, ja, 3 Barsche war es schon. Deswegen macht immer Fotos und könnt ihr es belegen.
Wobei ich glaube auch, da sagt man eher, glaube ich, nicht Anglern, oder? Die einen dann nicht verstehen. Also ich
ja,
glaube,
wahrscheinlich.
Ne? Also ja, so, ne, ja, wenn man irgendwie nach Hause kommt oder irgendein Nicht-Angler fragt einen, wo man weiß, dem fehlt sonst jegliches Verständnis, was ja man dann den ganzen Tag gemacht hat.
Weil das
jeder Angler kennt das.
Ja, weil jeder Angler, genau, das wissen wir. Wir haben mal noch, vielleicht abschließend noch kurz, eine Geschichte fällt mir gerade noch ein. Wir sind mal, ich weiß nicht, es war, glaube ich, auch mein erstes Hochseeangeln. Genau, ja, es war mein erstes Hochseeangeln auf der Ostsee. Und Benny hat mich ja, wie gesagt, immer zum Zielfisch geführt. Und dann ging es zum Dorschangeln. Vielleicht war es auch davor, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir sind hochgefahren und damals gab es noch ein bisschen mehr Dorsche. Und es hieß
wir immer, haben Walter getroffen.
Wen haben wir getroffen?
Walter aus dem Frauenknast. Ach ja.
Sowas weiß der. Meinen ersten Hecht, ja, den ich vorhin gesprochen habe, das weiß er nicht. Aber Walter aus dem Frauenknast. Das war, ich glaube, das ist der größte Star, den Benjamin je in seinem Leben getroffen hat.
Ja.
Weiß nicht, ob noch Walter, weiß ich nicht, ob wir noch Walter aus dem Frauenknast kennen. Aber ja, den haben wir da getroffen. Das war auch der größte Fang des Tages. Und ansonsten haben wir beide jeweils einen Seestern gefangen. Wir haben 8 Stunden in praller Sonne auf dem Scheißboot. Alle haben auch gefangen, das war ja das Schlimme. Ja. Irgendwie haben alle von unseren Jungs Fische
ich glaube, das gefangen. War der Tag, als meine Episode Zielfisch für Holzi flöten ging. Ja. Ja, da war es vorbei.
Dann war Schluss mit Mr. Miyagi und dann habe ich mich auf mich selbst verlassen. Ja. Ja. Und jetzt mache ich einen Podcast. So. Und damit würde ich sagen, Benni, echt geil, dass du da warst. Es war die erste Folge. Ich hoffe, es bleibt nicht die letzte. Ich sage, spätestens zur zehnten Folge oder zum irgendeinem Jubiläum wirst du wieder eingeladen. Nochmal für euch, also ich werde das versuchen, alle 4 Wochen zu machen. Ich hoffe, wer vielleicht überhaupt noch dran ist, keine Ahnung. Nein, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wie gesagt, schreibt mir einfach, was besser zu machen ist. Es soll ja sich verbessern, es soll weitergehen. Riesen herzlichen Dank, Benni. Es war mir
gerne. Echt, es war auch Neuland für mich.
es war echt eine Freude, es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, wir schauen einfach mal, was daraus wird und ja, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal Butter bei die Fische. Ahoi.
Ahoi.
Und moin. Bis denn. Ciao. Danke fürs Zuhören.